Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio und diesen Schlagzeilen heute Abend. Im Bundestag fordert der israelische Präsident Rivlin Widerstand gegen völkisches Denken. In Deutschland hat sich die Zahl der Infizierten mit dem neuen Coronavirus auf 4 erhöht. Freude in Israel, Wut in den Palästinensergebieten angesichts des Nahostplans von US-Präsident Trump. Das EU-Parlament wird in diesen Minuten der Austrittsvereinbarung mit Großbritannien wohl zustimmen. Und die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich mit dem Wirtschaftsmodell der Genossenschaften. Im Bundestag wurde heute an die Shoah erinnert, 75 Jahre nach der Befreiung des KZ-Vernichtungslagers Auschwitz. Dieses Gedenken steht am Ende einer ganzen Reihe von großen Erinnerungsveranstaltungen, von Yad Vashem bis Auschwitz in den vergangenen Tagen. Besonders wurde die Erinnerungsstunde im deutschen Parlament dadurch, dass der israelische Präsident Reuven Rivlin angereist war, um eine Rede zu halten. Sebastian Engelbrecht über Innehalten im Bundestag.
Das Begräbnis ertönte in der Gedenkstunde im Bundestag, eine Komposition des polnisch-jüdischen Komponisten Szymon Lax, der Häftling und Leiter des Lagerorchesters in Auschwitz war. Das Gedenken galt den Opfern des Nationalsozialismus wie auch den antisemitischen Attacken der jüngsten Zeit in Deutschland. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bezog sich auf beides.
Juden müssen in Deutschland wieder um ihr Leben fürchten. Dagegen hilft nur ein starker, ein konsequent handelnder Staat und eine couragierte Zivilgesellschaft, die verstanden hat, dass das Geschehene nicht vergangen ist. Weil das.
Schäuble und auch Bundespräsident Steinmeier dankten Reuven Rivlin, dem Staatspräsidenten Israels, für seine Zusage, in der Feierstunde zu sprechen. Steinmeier und Rivlin hatten in den vergangenen Tagen schon in Jerusalem und Auschwitz gemeinsam der Opfer gedacht.
Vorgestern gingen wir gemeinsam durch das Lagertor von Auschwitz. Und nie war mir ein Gang so schwer und nie war ich so dankbar für den Freund an meiner Seite.
Der Bundespräsident versprach, die Deutschen würden die Verbrechen der NS-Zeit nicht vergessen. Deutschland stehe heute an der Seite Israels. Er warnte vor dem Rückfall in autoritäres und völkisches Denken.
Wir wollen Israel und der Welt zeigen, dass unser Land dem neu geschenkten Vertrauen gerecht wird. Das ist unsere Aufgabe, die uns die Erinnerung aufgibt, damit, was geschehen kann, nicht geschehen wird.
Wie schon in Jerusalem zeigte Steinmeier Zweifel an der Selbstgewissheit vergangener Jahre. Die Deutschen hätten die Lektion aus der Geschichte gelernt. Ein hässlicher Antisemitismus schwebe über ganz Europa, so sagte es Israels Präsident Rivlin. Aber man stehe nicht an der Schwelle einer neuen Shoah. Rivlin trauerte nicht nur um die jüdischen Opfer des Holocaust.
Nicht nur Juden, mit ihnen Roma und Sinti, Polen und zehntausende andere Menschen sind in den Verbrennungsöfen, in den Krematorien von Auschwitz emporgestiegen. Die Menschenwürde, die Freiheit, die menschliche Solidarität, sie alle sind mit dem Rauch in den Krematorien von Auschwitz emporgestiegen.
Heute erwartet Rivlin vom deutschen Staat, von der deutschen Gesellschaft, dass sie in der Erinnerung an die Geschichte und im Kampf gegen den Antisemitismus nicht müde werden.
Wir alle wissen heute, dass das kein Kampf ist, den man einmal und für immer gewinnen kann. Das ist ein Kampf, den man hartnäckig führen muss, Generation für Generation. Wir dürfen dabei nicht aufgeben. Deutschland darf hier nicht versagen.
Der israelische Staatspräsident Rivlin im Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Damit ins Tagesgeschehen. Knapp einen Monat ist es her, dass die Behörden in China die Welt über einen neuen Krankheitserreger aus der Gruppe der Coronaviren informierte. Mittlerweile sind in China tausende Menschen infiziert, sind dort Millionen Städte abgesperrt. Außerhalb Chinas sind rund 50 Fälle bestätigt, in Deutschland 4. Krankenhäuser hierzulande bereiten sich weiter vor. Am Nachmittag handelte auch die Lufthansa. Johannes Kuhn.
Bis zum 9. Februar will die Lufthansa keine Flüge von und nach China durchführen. Damit folgt die größte deutsche Fluggesellschaft mehr als 10 internationalen Airlines, die ebenfalls vorläufig alle Flüge gestrichen haben. In Europa sind dies neben der Lufthansa die Linien Swiss, Finnair und British Airways. Unterdessen entwickeln sich die 4 bislang nachgewiesenen Coronavirus-Infektionsfälle positiv. Die 4 Patienten aus dem Raum München seien inzwischen symptomfrei, so die behandelnde Klinik. Sie werden weiterhin isoliert und beobachtet. Alle 4 Patienten arbeiten für den Automobilzulieferer Webasto aus dem Münchner Vorort Stockdorf. Sie hatten sich offenbar bei einem Workshop mit einer chinesischen Kollegin angesteckt. Am Mittwoch wurden 40 weitere Kontaktpersonen auf das Virus getestet. Die Ergebnisse sollen am Donnerstag vorliegen. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel erklärte, das Gesundheitsamt habe inzwischen analysiert,
wer hat wann mit wem auch wie lange Kontakt gehabt, wie sind da eben auch die Kontaktwege gewesen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese 40 Kontaktpersonen ja erstmal diesen ersten Indexfall, diesen ersten Patienten vor allem betroffen haben.
Die Analyse dürfte Tests zahlreicher weiterer Kontaktpersonen nach sich ziehen. Wer sich mit den Betroffenen länger in einem Raum befand, wird derzeit angewiesen, zu Hause zu bleiben. Webasto hat den Firmenstandort Stockdorf seit Mittwochmorgen bis mindestens Sonntag geschlossen und Homeoffice angeordnet. Auch Dienstreisen wurden gestrichen. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigen die bayerischen Fälle, dass Behörden, Kliniken und Ministerien gut zusammenarbeiten.
Es funktionieren genau die Pläne, wie wir sie haben, dass herausgefunden wird, wer sind die Kontaktpersonen, um mögliche weitere Infektionsquellen eben auch auszuschließen und schnell dann auch eine Behandlung möglich zu machen.
Bislang haben sich keine weiteren Fälle ergeben. Im sachsen-anhaltinischen Dessau und im Kreis Siegen-Wittgenstein werden derzeit allerdings 2 weitere Verdachtsfälle geprüft. Sie sollen mit China-Reisen zusammenhängen. Unklar ist unterdessen, wann genau die Bundesbürger ausreisen können, die sich derzeit noch in Wuhan befinden. Etwa 100 hätten sich gemeldet, um die chinesische Stadt zu verlassen, die als Zentrum des Ausbruchs gilt. Der Sonderflug werde in den kommenden Tagen vonstatten gehen, so das Auswärtige Amt. Von den angemeldeten Passagieren zeige bislang niemand Krankheitssymptome. Allerdings sollen sie nach dem Willen der hessischen Gesundheitsbehörden nach ihrer Ankunft in Frankfurt zunächst 14 Tage in Zwangsquarantäne verbringen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat unterdessen angekündigt, angesichts der Ausbreitung des Virus für Donnerstag erneut den Notfallausschuss einzuberufen. Der Ausschuss entscheidet darüber, ob eine internationale Notlage ausgerufen wird. WHO-Notfallkoordinator Michael Ryan sagte in Genf:
It is clearly still centered in China, with the overwhelming majority of cases still being reported from China. However, there are 71 cases reported in 15 other countries.
Die allergrößte Mehrheit der Fälle sei weiterhin in China. Inzwischen seien aus 15 Ländern 71 weitere Fälle gemeldet worden. Insgesamt habe die WHO mehr als 6.000 Fälle registriert. Jeder 5. Erkrankte zeigte dabei schwere Symptome wie Lungenentzündung. 2% der Fälle endeten demnach tödlich.
Johannes Kuhn informierte, das neue Coronavirus ist offenbar recht leicht von Mensch zu Mensch übertragbar, aber Erkrankungen scheinen in weit weniger Fällen tödlich zu verlaufen als zum Beispiel bei der Krankheit SARS, die vor 18 Jahren in China ihren Anfang nahm. In China selbst mischen sich in den sozialen Medien mittlerweile Sorge vor dem Virus mit Wut auf die Staatsführung. Ein Stimmungsbild von den Straßen in Shanghai zeichnet Steffen Wurzel.
Rund um den Jing'an-Tempel im gleichnamigen Shanghaier Stadtbezirk ist während der Frühlingsfestfeiertage normalerweise die Hölle los. Die Tempelanlage mit ihren auffälligen goldenen Türmen und Dächern ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Doch normal ist dieser Tage angesichts des Coronavirus fast nichts in China. Kaum jemand ist unterwegs. Die vergangenen Jahre war natürlich alles offen an den Neujahrstagen, sagt dieser Mann vor dem Eingang der Tempelanlage. Dieses Jahr aber angesichts der ernsten Viruskrise ist alles geschlossen, auch Behörden und Bibliotheken. Ich bin in Shanghai aufgewachsen. So habe ich diese Stadt noch nie erlebt. Niemand ist unterwegs. Einige hundert Meter weiter gibt es in einer kleinen Seitenstraße einige Kaffee- und Imbissläden. Außerdem einen Friseursalon. Fast alle Läden sind angesichts der Viruskrise geschlossen. Nur aus einem kleinen Laden strömt frischer Kaffeeduft. Ein älteres Paar sitzt an einem der Tische. Naja, eigentlich habe er gar nicht geöffnet, erzählt Ladenbesitzer Mars. Er trägt einen Mundschutz und steht hinter seiner italienischen Siebträger-Kaffeemaschine. Er habe heute ganz einfach selbst Lust auf einen Kaffee gehabt. Und das da am Tisch, das seien seine Eltern. Denen habe er auch geschwind eine Tasse gebrüht. Und wenn doch Leute vorbeikommen auf der Suche nach einem Kaffee, zum Beispiel gestresste Hörfunkreporter. Na, das ist kein Problem, sagt Maas. Dich kenne ich ja. Und Kaffee zum Mitnehmen ist sowieso in Ordnung. Ich möchte wegen der Viruskrise ganz einfach nicht, dass sich die Leute hier drin aufhalten, dass sie sich hinsetzen und bleiben, denn das erhöht die Ansteckungsgefahr. Am Telefon erzählt Lilly über ihre Situation. Die 28-Jährige arbeitet in Peking, ist übers Frühlingsfest aber zu ihren Eltern in die Stadt Shiyan gefahren. Sie liegt im Nordwesten der Provinz Hubei, die besonders betroffen ist vom Virus. Die Stadt ist quasi abgeriegelt, sagt Lilly. Alle sagen, es sei gefährlich rauszugehen. Wir sitzen also hier drin rum, schauen Filme und Serien, spielen Brettspiele und ich bringe meinen Eltern Yoga bei. Seit ich von zu Hause ausgezogen bin, sehe ich meine Eltern immer nur ganz kurz. Das ist jetzt das erste Mal seit Jahren, dass wir wirklich zusammensitzen, dass wir ausführlich miteinander sprechen können und wir genießen.
Die Reportage von Steffen Wurzel zur Lage und zum Leben mit der Gefahr des Coronavirus. US-Präsident Trump stellte gestern im Beisein des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Washington seinen Nahostplan für eine dauerhafte Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern vor. In der Nahostregion selbst traf der Plan allerdings auf ein extrem zweigeteiltes Echo. Viele Israelis begrüßen den Vorstoß Trumps, der Israel ja unter anderem das Recht auf Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt zugesteht und die Annexion des Jordantals. Die palästinensische Seite reagierte dagegen mit radikaler Ablehnung und umgehenden Demonstrationen. Benjamin Hammer in Tel Aviv ist uns zugeschaltet. Wie heftig fielen diese palästinensischen Proteste aus?
Heute Nacht waren die relativ heftig. Da brannten Pappfiguren von Donald Trump im Gazastreifen Fotos, die Netanyahu und Trump zeigten. Aber dafür, dass das heute nach dem Plan der palästinensischen Führung ein Tag des Zorns sein sollte, ist es relativ ruhig geblieben. Es gab vereinzelt Konfrontationen, Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften, aber es ist ruhig geblieben, verhältnismäßig. Der palästinensische Präsident Abbas, der reist morgen nach Ägypten und man muss sagen, dafür, wie gesagt, dass Tagen des Zorns aufgerufen wurde, in der Vergangenheit gab es da größere Eskalationen.
Ursprünglich war ja auch damit gerechnet worden, dass die israelische Führung nun schnell Nägel mit Köpfen macht und zügig einen Annexionsbeschluss für Teile des Westjordanlands, sprich das Jordantal machen würde. Aber dazu kam es heute nicht.
Es ist ganz schwierig im Moment zu sehen, wie viel gerade Wahlkampf ist und wie viel gerade wirklich realistische Politik. Benjamin Netanyahu hat ja gestern in Washington angekündigt, am Sonntag sein Kabinett zu befragen, abstimmen zu lassen über die Annektierung von großen Teilen des Westjordanlandes. Dann gab es schon einzelne Meldungen aus seiner Partei, das wird eher nicht gemacht. Jetzt sieht es so aus, dass das erst einmal vom Tisch ist. Man muss das Ganze auch mit Blick auf die ganze Region betrachten. Jordanien hat offiziell und im Hintergrund in den vergangenen Wochen immer wieder gewarnt, wenn ihr das macht, Israel, wenn ihr das Jordantal annektiert, dann hat das Konsequenzen bis zu einer Aufkündigung des Friedensvertrages zwischen Israel und Jordanien. Dieser möglicherweise gravierenden Konsequenzen ist sich auch Benjamin Netanyahu bewusst.
Da haben Sie es schon angedeutet, der Trump-Plan erreicht Israel an einer Zeit, in der Wahlkampf herrscht und in der Ministerpräsident Netanyahu unter Anklage wegen Korruption steht. Wie ist das einzuordnen?
Also viele Beobachter, fast alle Beobachter glauben nicht, dass das Zufall ist, dieses Datum. Es wurde ja auch ausgerechnet gestern offiziell Anklage bei Gericht eingereicht wegen Korruption gegen Netanyahu. Da gibt's eben die Erzählung, zwei Männer unter Druck, Trump mit dem Impeachment, Netanyahu wegen der Korruption. Ja, jetzt gibt's zwei Varianten, wie das weitergehen könnte. Die einen sagen, Netanyahu ist zu schwach, um jetzt entscheidende Schritte durchzusetzen. Das ist ja eben eine seit langem nicht mehr bestätigte Regierung. Aber es ist eben eine politisch aufgeheizte Stimmung. Und bis auf die linken Parteien kann es sich eigentlich keine Partei in Israel leisten, diesen Plan abzulehnen. Also auch nicht Blau-Weiß von Benny Gantz. In dieser Stimmung könnte es natürlich dazu kommen, dass gemeinsam in Israel jetzt Schritte sehr schnell entschieden werden, mit den damit von mir angesprochenen Gefahren.
Vielen Dank an Benjamin Hammer in Tel Aviv und dazu auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Jetzt wechseln wir in die Innenpolitik. Heute Abend treffen sich die Partei- und Regierungsspitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss. Es geht um anstehende Regierungsprojekte. Über die erneut strittig gewordene Grundrente soll es offiziell nicht gehen, sondern vielmehr darum, an welchen Stellen man für Bürger oder für Unternehmen Entlastung schaffen will. Noch verfügt der Bund ja durch die weiter recht stabil laufende Wirtschaft über Geld in der Kasse. Deshalb geht es vor allem um die Frage, wohin der Überschuss gehen soll. Zur Ausgangslage Volker Fintermer.
Mehr Investitionen, wie die SPD das will, oder eine Unternehmenssteuerreform, die sich die Union auf die Fahnen geschrieben hat. Da fallen die 1,5 Milliarden Euro für die Grundrente fast kaum ins Gewicht, über die heute Abend wohl auch nur am Rande gesprochen werden soll, weil das Verfahren der Ressortabstimmung noch nicht abgeschlossen ist. Hört man aber in die SPD hinein, dann gibt es da auch kein Vertun mehr.
Die Grundrente wird zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. So ist das verabredet und deswegen wird das auch so kommen.
Ich gehe davon aus, dass es ins Kabinett kommt im Februar. Ich gehe davon aus, dass es Anfang des nächsten Jahres gelten muss.
Da muss man die Nerven haben, dass man ständig gefragt wird, ob das jetzt bald kommt. Doch, kommt bald.
Erklären der parlamentarische Geschäftsführer der SPD Carsten Schneider, der Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans und Finanzminister Olaf Scholz geradezu einmütig. Und wenn tatsächlich nach der grundsätzlichen Vereinbarung vom vergangenen November noch etwas anderes geschehen sollte, dann müsse das der Koalitionspartner erklären und rechtfertigen, heißt es in der SPD unisono. Darüber hinaus will die SPD auch beim Thema Mindestlohn ein höheres Tempo einlegen. Die aktuellen Festlegungen der Mindestlohnkommission für die Pflege, bei der Hilfskräfte bereits ab September 2021 einen Mindestlohn von 12,55 Euro pro Stunde erhalten sollen, markieren dabei die Stoßrichtung. Auch wenn man dem Ausgang der allgemeinen Mindestlohnkommission, die gerade mit der Bewertung der nächsten Anpassungsschritte begonnen hat, nicht vorgreifen will. Für die Union steht dagegen ein ganz anderes Thema im Mittelpunkt der Überlegungen.
Und das ist nämlich eine Unternehmenssteuerreform. Personen, Gesellschaften müssen in Deutschland gleich besteuert werden. Und gleichzeitig ist die Fraktion der Meinung, dass 25% Gesamtbelastung genau der Grad an Steuerbelastung ist, den wir brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Sagt CDU-Mittelstandsexperte Carsten Linnemann. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hält eine weitere Entlastung der Bürger für sinnvoll, sieht eine Unternehmenssteuerreform jedoch skeptisch. Deshalb spielt vielleicht auch der Solidaritätszuschlag als mögliche Entlastungsgröße wieder eine Rolle, zumindest was das bislang vorgesehene Datum 1.1.2021 angeht.
Ich finde, wir haben jetzt den Spielraum, um diese Entlastung vorzuziehen, auf Mitte des Jahres, auf den 1. Juli. Das würde eine Entlastung von fast über 5 Milliarden Euro bedeuten. Und Leute hätten mehr Geld in der Tasche.
Sagt der SPD-Finanzexperte Carsten Schneider. Wirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte das als ersten möglichen Schritt, der aber noch keine SPD-Position sei, und fügte sogleich an:
Das ändert aber nichts daran, dass ich die Komplettabschaffung des Soli nach wie vor für richtig und für notwendig halte. Der Soli wurde für alle eingeführt mit dem Versprechen, ihn auch irgendwann für alle wieder abzuschaffen.
Und da müsse man abwarten, ob die SPD in dieser Frage nachlege, betonte der Wirtschaftsminister. Konkrete Entscheidungen werden heute Abend nicht erwartet. Allein Signale dafür, wo die Koalition in der verbleibenden Zeit noch die Prioritäten setzen will. Zumal sich morgen die Spitzen der Bundestagsfraktionen zusammensetzen wollen, um den weiteren Fahrplan zu besprechen.
Volker Fintermer aus Berlin. Vor dem Koalitionsausschuss und dem Ringen um neue schwarz-rote Projekte stand heute im Bundeskabinett erst einmal die Umsetzung laufender Regierungsarbeit an. Die Regierung brachte nämlich das Kohleausstiegsgesetz auf den Weg. Es soll den Ausstieg aus der Kohlenutzung zur Energiegewinnung bis 2038 besiegeln. Doch nach wie vor gibt es bekanntlich viel Kritik. Deshalb ist das womöglich nur ein Zwischenstand. Theo Gers.
Jetzt ist der Bundestag am Zug und Bundeswirtschaftsminister Altmaier hofft auf eine zügige Beratung. Für ihn ist der 202 Seiten dicke Gesetzentwurf zum Kohleausstieg ein großer Wurf, trotz neuer Proteste von Umweltverbänden und lauten Forderungen nach Korrekturen, etwa von der Chemieindustrie oder den Stadtwerken. Aber davon lässt sich Peter Altmaier nicht beeindrucken.
Damit leisten wir einen deutlichen, einen ganz wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben gleichzeitig die Voraussetzungen geschaffen für Versorgungssicherheit und für Bezahlbarkeit. Wir haben Ost-West-Konflikte vermieden und haben den Grund gelegt für einen gesellschaftlichen Konsens, der ähnlich wie beim Ausstieg aus der Kernenergie dann auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte tragen kann.
Doch von Konsens mit den Umweltverbänden ist nichts zu spüren. Dieses Kohlegesetz sei ein Verrat an der Kohlekommission, den Steuerzahlerinnen, den Tagebauregionen und der nächsten Generation, sagt etwa Greenpeace-Chef Martin Kaiser. Er war Mitglied der Kohlekommission. In der hatten sich vor einem Jahr Klimaschützer, Kraftwerksbetreiber, Industrie und Gewerkschaften und die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen auf den Ausstiegspfad geeinigt. Im Gesetz findet sich vieles, aber aus Umweltsicht eben nicht alles davon wieder. Für Braunkohlekraftwerke gilt ein fester Abschaltplan. Das erste geht noch in diesem Jahr im Rheinischen Revier vom Netz. In Ostdeutschland beginnen die endgültigen Stilllegungen ab 2028. Die Betreiber erhalten Entschädigungen von 4,35 Milliarden Euro. Weitere 4,8 Milliarden fließen an ältere Kohlekumpel, um den Übergang in die Frühverrentung abzufedern. Bei Steinkohlekraftwerken gibt der Bund jährlich künftig vor, wie viel Kapazität vom Netz gehen soll. Die Betreiber geben Gebote ab und wer für die Stilllegung seines Kraftwerks die niedrigste Entschädigung verlangt, bekommt den Zuschlag. So steigt Deutschland bis 2038 aus der Braun- und der Steinkohle aus. Wenn es die Versorgungssicherheit zulässt, auch schon 2035. Dann ginge in Deutschland nach genau 250 Jahren eine Ära zu Ende, die 1785 mit der ersten Dampfmaschine auf deutschem Boden begann. An diese historische Bedeutung des Kohleausstiegs erinnerte heute Finanzminister Olaf Scholz.
Deutschland steigt aus der Nutzung der Kohle aus. In sehr kurzer Zeit wird diese Art und Weise der Stromerzeugung, der Energieerzeugung ein Ende finden. Wer weiß, dass die Industrialisierung, dass der wirtschaftliche Wohlstand, den wir heute haben, auf der Nutzung zum Beispiel der Kohle gewachsen ist, kann die Dimension dieses Schrittes ermessen. Es ist auch eine endgültige Entscheidung. Wir machen das jetzt wirklich.
Durch den Kohleausstieg frei werdende CO2-Zertifikate will die Bundesregierung stilllegen, damit der CO2-Ausstoß tatsächlich sinkt. Klima- und Umweltschützer kritisieren dagegen, dass das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 noch in Betrieb geht, dass Kraftwerke generell viel zu spät vom Netz gehen und dass CO2-Einsparungen von 10 Millionen Tonnen, auf die sich vor einem Jahr die Kohlekommission für Mitte dieses Jahrzehnts geeinigt hatte, jetzt nicht im Gesetz stehen. Das gibt auch Peter Altmaier zu und gelobt Besserung.
Informationen waren das zur Innenpolitik und wir wechseln in die Landespolitik. Dort werden derzeit bei der SPD, die die Stadt gemeinsam mit Linken und Grünen regiert, wichtige Weichen gestellt. Der regierende Bürgermeister Michael Müller wird beim anstehenden Parteitag auf jeden Fall nicht mehr antreten. Die aktuelle Bundesfamilienministerin Franziska Giffey rückt stattdessen auf. Schon länger werden ihr Ambitionen nachgesagt, regierende Bürgermeisterin werden zu wollen. Claudia van Laak fasst das Stühlerücken zusammen.
Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller zieht sich zurück. Der bisherige SPD-Landeschef wird beim nächsten Parteitag nicht erneut für dieses Amt kandidieren. Regierender Bürgermeister will er allerdings bleiben. Auf einer Pressekonferenz am Nachmittag sagte Müller, nach 12 Jahren an der Spitze der SPD brauche die Partei neue Impulse.
Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass hier eben, wie gesagt, diese neuen Impulse und Ideen dann auch in der Berliner SPD in der Führungsspitze sichtbar werden. Und deswegen ist es gut, dass wir eben auch erfahrene Politikerinnen und Politiker haben, die dazu bereit sind, genau diese Aufgabe zu übernehmen.
Erfahrene Politiker, das sind die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Beide treten als Kandidaten-Duo an beim Landesparteitag im Mai.
Perspektivisch ist tatsächlich auch die Sozialdemokratie dorthin wieder zu tragen, wo auch Sozialdemokratie lebt, und zwar an den Stammtischen unserer Stadt, an den Orten, wo viele Menschen in den letzten Jahren sich von uns auch ein Stück weit abgewendet haben,
sagt Raed Saleh. Er hatte schon einmal um den Parteivorsitz kandidiert, aber gegen Michael Müller verloren. Franziska Giffey ihrerseits war bislang in der Berliner SPD kaum in Erscheinung getreten. Ihre politischen Positionen passen nicht zum traditionell linken sozialdemokratischen Landesverband. Doch jetzt soll sie die SPD wieder zum Erfolg führen.
Ich bin Berlinerin und als Berlinerin liebe ich meine Stadt.
Und ich möchte, dass es meiner Stadt gut geht und dass wir sie gut gestalten, gemeinsam mit vielen, vielen anderen.
Im Herbst 2021 finden die nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt. Die Neuen an der Spitze der SPD sind deshalb auch eine Vorentscheidung für die Spitzenkandidatur. Giffey könnte die SPD in den Wahlkampf führen, perspektivisch neue regierende Bürgermeisterin werden. Einer entsprechenden Frage wich sie aus, machte allerdings schon einen programmatischen Aufschlag.
Wie können wir einerseits weltoffen sein, tolerant und frei und andererseits dafür sorgen, dass eben Menschen sich auch sicher fühlen in dieser Stadt, dass sie sich gut aufgehoben fühlen.
In den Umfragen der letzten Monate steht die SPD nicht gut da. Mit 15% abgeschlagen auf Platz 4 nach Grünen, Linken und der oppositionellen CDU. Das Kandidatenduo für den SPD-Landesvorsitz Saleh und Giffey hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Die SPD soll wieder Platz 1 werden in der Stadt.
Wenn der Parteitag sagt, ja, wir schenken euch das notwendige Vertrauen, dann werden wir die Ärmel hochkrempeln und anpacken und ackern, damit es insgesamt in der Partei wieder bergauf geht und dass die Partei dort ist, wo sie es auch verdient, und zwar auf Platz 1.
Ich freue mich darauf. Ich habe Lust, in Berlin und mit der Berliner SPD das zusammen zu machen. Und das wird gut. Ich sag's Ihnen.
Franziska Giffey im Beitrag von Claudia van Laak über die Weichenstellung bei der Berliner SPD. Es war ein langes Ringen zwischen London und Brüssel. Die Zukunft der Zusammenarbeit ist auch noch offen, aber eines steht nun fest. Am Freitag um Mitternacht tritt Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Das britische Parlament hat dem Austrittsvertrag bereits zugestimmt. Am Nachmittag kamen die EU-Parlamentarier in Brüssel zusammen, um über das Abkommen zu debattieren. Die Zustimmung gilt als sicher, deshalb stand der Ton dieser historischen Debatte im Vordergrund. Peter Kapern in Brüssel hat sich das angehört. Welche Worte hat zum Beispiel die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gefunden?
Frau Engels, ich komme gleich zu Ursula von der Leyen zurück. Aber wenn Sie nach dem Ton der Debatte fragen, hören wir ganz mal kurz in den Plenarsaal rein, was sich dort in dieser Sekunde abspielt. Ich glaube, viele Hörer werden dies jetzt erkennen. Der Plenarsaal, wenn ich das schildern darf, die Abgeordneten haben sich erhoben. Sie stehen dort mit Schals dekoriert, die den Union Jack zeigen und singen Auld Lang Syne, das Lied, das die Freundschaft beschwört, dieses bekannte britische Lied zum Abschied für die britischen Abgeordneten. In der ersten Reihe stehen die Fraktionsvorsitzenden und halten Hände. Und das ist der Schlusspunkt dieser Debatte heute Nachmittag. Vor wenigen Minuten hat es die Abstimmung gegeben. Wie erwartet worden war, ist der Austrittsvertrag mit großer Mehrheit angenommen worden. Und dem vorausgegangen war eine wirklich emotionale Debatte, eine Debatte, wie ich sie noch nicht erlebt habe hier in diesem Europaparlament. Die hat erst recht gemäßigt angefangen, indem die Fraktionsvorsitzende und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Wort ergriffen haben, freundliche Worte gefunden haben, teilweise emotionale Worte gefunden haben. Guy Verhofstadt hat gesagt, es schmerzt zu sehen, dass ein Land geht, das zweimal sein Blut gegeben hat für die Befreiung dieses Kontinents. Ursula von der Leyen hat den Briten angeboten, eine enge Freundschaft, eine Partnerschaft zu schmieden, allerdings auf der Grundlage eines Level Playing Fields, also gemeinsamer Regeln für den wirtschaftlichen Wettbewerb. Und dann wurde die Debatte immer emotionaler, als die britischen Abgeordneten zu Wort kamen. Sie verabschiedeten sich von ihren Kollegen. Viele kämpften mit den Tränen. Wir können uns eine anhören. Das ist die britische Abgeordnete Molly Scott-Cato, eine Grüne, die Folgendes sagte.
Monday, I will be back in this chamber celebrating our return to the heart of Europe. Thank you.
Und immer dann, wenn ein britischer Abgeordneter so emotionale Worte fand, dann standen seine Fraktionskollegen auf, verabschiedeten die britischen Kollegen mit Standing Ovations. Es gab allerdings auch die andere Seite dieses Parlaments, die Schattenseite dieser Debatte, so möchte ich das mal bezeichnen. Nigel Farage, der Vorsitzende der Brexit-Partei, der wie kein anderer für den Austritt Großbritanniens aus der EU gekämpft hat, erhielt ja eine Rede, wie man sie erwartet hatte. Er verfluchte die EU förmlich. Er sagte, ich hasse die Europäische Union, aber ich liebe Europa. Europa. Nie mehr Beiträge in die Brüsseler Kassen, nie mehr gemeinsame Fischereipolitik. Und dann sprang er fähnchenschwenkend, den Union Jack schwenkend auf und zog mit seinen Abgeordnetenkollegen von der Brexit-Partei in einer Art Politpolonaise aus dem Plenarsaal raus. Hip, hip, hooray rufen. Das war ein würdeloser, wirklich vollkommen würdeloser Tiefpunkt dieser Debatte. Ein Ereignis, wie ich es im Europaparlament noch nicht erlebt habe. Ja, und dann eben die Abstimmung, die gerade mit sehr, sehr großer Mehrheit gezeigt hat, dass der Austrittsvertrag angenommen ist vom Europaparlament. Damit steht fest, Freitag Mitternacht Brüsseler Zeit ist Großbritannien raus aus der Europäischen Union.
Das war Peter Kapern zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Vielen Dank dafür. An dieser Stelle dankt Silvia Engels fürs Zuhören.